Ja, schön, dass wir Zeit haben miteinander wieder und einen wunderbaren Tag auch hatten mit Gebetserhörungen und schönem Wetter draußen sein konnten und drinnen sein konnten und so schön miteinander mithelfen. Und heute Morgen haben wir schon viel gehört über die Grundlagen der Gemeinde. Das war so schön und davon möchte ich auch ausgehen und noch ein bisschen mehr in die Praxis reingehen. Wir hatten jetzt die Grundlagen gehört von Kevin heute Morgen. Wir möchten heute Abend so uns die Beziehungen der Gemeindeglieder anschauen. Ganz viele Menschen sind einsam. Heute, vielleicht mehr denn je, ganz alleine. Die haben niemand. Keine Beziehungen, abgebrochene Beziehungen. Und sogar in Gemeinden ist das so teilweise. Oder in so kirchlichen Kreisen. Das ist traurig. Weil die Gemeinde, wie wir auch heute Morgen gehört haben, ist ein Leib, ein Körper, eine Familie. Paulus sagt ja, das sind Hausgenossen, also Familienmitglieder. Und wenn die sich nicht kennen oder nicht vertragen, eine Familie. Und ist auch deswegen so wichtig, als damals die Gemeinde angefangen hat und geboren wurde, wie wir es heute Morgen gehört haben, waren ganz viele von denen, die sich frisch bekehrt haben, Juden. Und die Juden haben sich bekehrt weg vom Judentum, hin zu diesem, wie es hieß, der Weg, diesem Jesus von Nazareth nach. Und was war die Folge? Sie wurden aus dem Judentum, aus der Synagoge ausgeschlossen. Aus ihrer ehemaligen Familie. Und was wäre das gewesen, hätten sie keine neue gehabt? Und deswegen ist so wichtig, sie haben diese neue Familie, in der sie jetzt drin sind, in der sie jetzt leben, wo sie jetzt Hausgenossen haben. Und viele unserer Glaubensgeschwister erleben, wir nicht, aber viele andere in der islamischen Welt oder im Hinduismus, die erleben das. Wenn sie sich wegbekehren von ihrem alten Leben und sich zu Jesus bekehren, hätten die nicht diese neue Familie mit all den Glaubensgeschwistern, die auch mit Jesus leben, dann wären die alleine, ganz alleine. Die werden dann manchmal dann enterbt, rausgeschmissen zu Hause. Vielleicht sogar wird für die ein Begräbnis veranstaltet, als ob sie tot wären. Deswegen ist so wichtig, wir haben eine neue Familie. In dieser Familie gibt es viele Beziehungen, in der Gemeinde gibt es viele Beziehungen. Was fällt euch ein, was für Beziehungen gibt es denn in der Gemeinde? Was für Beziehungen von wem zu wem? Alte und junge Frauen, natürlich, genau. Ich wollte sogar noch grober mal fassen. Geschwister. Geschwister untereinander, genau. Von Geschwistern zu Geschwistern. Von der Gemeindeleitung zu den Geschwistern. Aber auch von allen Einzelnen, natürlich, die Beziehung zu Gott, zum Haupt. Genau. Was wäre euer Körper ohne Kopf? Es gibt manche Hühner, die schaffen das vielleicht, ein paar Minuten oder ich weiß nicht wie lange, ohne Kopf zu leben. Menschen nicht. Sie sterben sofort, wenn der Kopf fehlt. Und deswegen durfte man aufschlagen, die erste Stelle, die wir lesen. Wir wollen einige Stellen lesen. Ich versuche es aber praktisch zu halten. Epheser 4, da lesen wir von diesem Haupt. Epheser 4, Vers 15 und 16. Epheser 4, 15 und 16. Und da steht: sondern wahrhaftig in der Liebe, heranwachsend in allen Stücken zu ihm hin, der das Haupt ist, der Christus. Von ihm aus vollbringt der ganze Leib, zusammengefügt und verbunden durch alle Gelenke, die einander Handreichung tun nach dem Maß der Leistungsfähigkeit jedes einzelnen Gliedes, das Wachstum des Leibes, zur Auferbauung seiner selbst in Liebe. Ohne Kopf kann keiner was tun. Ohne Haupt in der Gemeinde ist es kopflos. Deswegen die Beziehung zum Haupt ist für uns alle, die wir mit Jesus leben, das Allerwichtigste. Und erst dann kommt die Beziehung zu unseren Mitgeschwistern, zu denen, die neben uns sitzen, zu denen, mit denen wir hier gemeinsam unsere Freizeit verbringen. Dass jeder ganz persönlich den Hirten kennt, das ist für die Schafe das Wichtigste. Und die persönliche Beziehung zu Jesus hat. Viele Gläubige haben gewisse Prinzipien verstanden aus der Bibel und auch schon oft gelesen und auch vielleicht Verse auswendig gelernt. Manchmal braucht es aber dann auch irgendwie lang in die Praxis, bis man das auch wirklich umsetzt. Wir wollen aktive Gläubige werden. Aktive, die umsetzen, was sie verstanden haben. Und manchmal ist das irgendwie der längste Weg. Vom Kopf ins Herz und vom Herz in die Gliedmaßen, dass es wirklich was tut. Es geht nicht um Wissensvermehrung heute. Wir wissen viel, sondern dass wir es tun. Wenn der Daniel sein Bein gebrochen hat, ihr seht das ja, das liegt ja jetzt oben, dann muss sein anderes Bein was machen?
Ja, mehr Last tragen.
Das andere Bein muss das kranke Bein ausgleichen und da ein bisschen kompensieren und unterstützen. Hat jemand von euch schon mal eine Verletzung gehabt am Auge? Wenn ein Auge verletzt wäre und nicht funktioniert, dann muss das andere Auge doppelt so viel leisten. Und das ist echt eine Meisterleistung im Gehirn, dass es funktioniert. Dass das eine Auge dann so funktioniert, als ob er zwei hätte. Und das eine Glied ersetzt das andere, unterstützt. Wenn einer ausfällt, müssen andere umso mehr unterstützen und arbeiten. Wenn einer krank ist, müssen andere da sein und tragen und unterstützen. Das ist genauso im Leib Jesu, wie in unserem Körper auch. Denken wir mal an die Familie. Es gibt ja in der Gemeinde immer wieder neue Familienmitglieder. Hier haben wir kleine Kinder bei uns, die werden geboren. Und so ist es in der Gemeinde auch, da werden auch manchmal Menschen geboren, sie bekehren sich, sie kommen dann neu dazu und sie gehören dann zum Leib Jesu. Und da gibt es Babys manchmal, ganz, ganz junge noch, Junggeborene, ganz frisch. Bei Babys ist das so, das wissen die Mamas, da muss man dann nachts aufstehen und sie stillen. Und wenn sie schreien, die Windel wechseln und sie füttern, man muss sie ganz anders pflegen. Als kleine Kinder, als Teenies, als junge Erwachsene. In der Gemeinde ist es auch so. Wenn es ganz junge Bekehrte gibt, muss man da einfach Windel wechseln. Und da sein für sie und sie füttern. Mit dem, was sie brauchen, mit dem, was sie vertragen können. Dann gibt es aber auch Teenies. Haben auch manche hier. Teenager-Kinder. Und da ist die Aufgabe, dann manchmal zurechtzuweisen, wenn Rebellion da ist, wenn man keinen Bock hat auf gewisse Sachen. Anweisungen zu machen. Aber auch die Beziehung zu pflegen, das ist ganz wichtig. Und das gibt es auch in der Gemeinde. Es gibt kleine Kinder, Babys, es gibt aber auch Teenies in der Gemeinde, die schon einige Zeit mit Jesus leben, aber irgendwie noch bockig, noch Schwierigkeiten haben und noch stark korrigiert werden müssen. Und Anleitung benötigen, aber auch viel Beziehung benötigen. Und viel Liebe und Zuspruch und Unterstützung benötigen. Aber denen man auch mal Hausarbeiten übertragen darf. Die auch mal Fehler machen dürfen. Aber wo man nahe bei ihnen ist, wo man mit ihnen gemeinsam den Weg geht. Ist in der Familie so und ist in der Gemeinde auch nicht anders. Wir möchten uns deswegen ein paar Dinge ansehen, die ganz wichtig sind für die Gemeinde. Das erste ist die Anteilnahme. Ihr habt sicher alle schon mal eine Karte geschrieben, herzliche Anteilnahme. In der Regel war das für einen Toten. Das ist ein bisschen spät. Man kann das auch schon vorher machen, Anteil nehmen, wenn jemand noch lebt. Das ist gut, das zu schreiben an die Hinterbliebenen, wenn jemand gestorben ist. Noch besser ist es, Anteil zu nehmen an denen, die leben. An denen, die wir kennen. An denen, die in unserer Familie des Glaubens sind, mit denen wir den Weg gehen. Da muss man nicht warten, bis jemand stirbt. Gemeinde, wir haben es heute Morgen schon gehört, ist nicht bloß Sonntagmorgen hingehen, hören, heimgehen. Und dafür sorgen, Hauptsache, ich bin auf meinem Stuhl gesessen und der ist warm geworden für eine Stunde. Und dann gehe ich wieder nach Hause. Wenn jemand so denkt, dann zu einer Gemeinde zu gehören, dann hat er sich getäuscht. Wichtig ist, dass wir verstehen, ich gehöre dazu mit allem, was ich bin und habe, als Familienmitglied. Und es gab Zeiten auch schon in den verschiedenen Gemeinden vor etlichen Jahren, da war das normal, dass jeder so sein Leben vor sich hingelebt hat, ganz isoliert. Und dass man sich gar nicht mitgeteilt hat. Die älteren Geschwister kennen das eher noch. In der Generation auch vor mir, da war das normal. Man hat nicht über den Glaube geredet. Nicht über Probleme in seinem Herz. Nicht über Herausforderungen hat man nicht geredet. Man hat die Predigt gehört und dann gefragt, wie geht's? Ja, gut. Und das war's. Gut ist es, wenn man lernt, über den Glauben zu reden, über seine Erkenntnisse, über seine Nöte, über seine Schmerzen, über seine Herausforderungen, über das, was Gott getan hat, wo es sich gelohnt hat, in seinem Leben auf Gott zu vertrauen. Und da dürfen wir aus uns herauskommen. Das macht man in der Familie. In der Familie kann man aus sich rauskommen, weil man weiß, man wird nicht missverstanden. Man wird nicht ausgelacht, wenn man aus sich rauskommt. Und ein Stück weit erzählt, dass man auch ein Sünder ist, dass man auch Probleme hat. Weil sagt das andere Familienmitglied, nämlich ich auch. Ich bin gar nicht besser als du. Mir geht es da ähnlich. Anteilnahme ist was ganz Praktisches und ganz, ganz wichtig, dass man sich ins Leben reingucken darf. Dass man sich ins Leben reingucken lässt. Das ist nicht immer angenehm, aber immer sehr, sehr heilsam. Wir haben heute Morgen gehört von der Gemeinschaft, Apostelgeschichte 2, Vers 42, so ein Grundpfeiler der Gemeinde. Und alle haben gegenüber allen dann eine Verantwortung. Da dürfen wir uns fragen, interessieren mich die Probleme der anderen oder interessieren die mich weniger? Bin ich bereit, auch meine Probleme zu teilen mit anderen? Habe ich schon erlebt, dass die anderen mein Problem zu ihrem Problem machen? Dass die wirklich Anteil nehmen? Ich habe das schon oft erlebt. Erst heute wieder und gestern. Dass meine Geschwister Anteil nehmen und das, was mich beschäftigt, dass es sie auch beschäftigt. Und zwar so richtig. Wisst ihr, was das erzeugt? Ganz, ganz großes Vertrauen und Verbindlichkeit. Und dass ich sehe, der hat den gleichen Vater wie ich. Wir sind total verbunden. Anteilnahme. Wenn ihr nicht wisst, was die anderen bedrückt, dann ladet sie doch mal ein. Dann redet mit ihnen darüber. Oder kommt bei ihnen vorbei. Seid gastfrei. Führt Gespräche, redet über alle Dinge, die euch beschäftigen. Und vor allem immer vom Wort ausgehend und zum Wort hin. Hebräer 10, Vers 24, das ist der Traufvers, glaube ich, von Rahel und Dani, gell? Hebräer 10, Vers 24, und lasst uns aufeinander Acht geben, mit offenen Augen, Acht geben aufeinander, damit wir uns gegenseitig anspornen zur Liebe und zu guten Werken, indem wir unsere eigene Versammlung nicht verlassen, wie es einige zu tun pflegen, sondern einander ermahnen und das umso mehr, als ihr den Tag herannahen seht. Hier ist das Wort ermahnen auch, dieses Wort Paraklet, also zusprechen, auf die Seite nehmen, tröstend ins Leben reinsprechen, um dem anderen zu dienen, um dem anderen zu helfen. Das kann man nur machen, wenn man die Versammlung nicht verlässt, sondern wenn man sie besucht regelmäßig, dann kennt man sich und dann kann man sich ins Leben sprechen, aus Liebe. Da kann man sich gegenseitig aufladen, die Batterien. Die einen, die anderen aufladen, sich gegenseitig. Das ist wunderbar. Und je näher wir der Wiederkunft Jesu kommen, das ist ja mit jedem Tag so, desto mehr sollen wir das tun. Je mehr den Tag herannahen seht. Wir teilen uns auch mit, gerade im Hebräerbrief, Kapitel 13, zwei Seiten weiter, 13, Vers 16, wohlzutun und mitzuteilen, vergesst nicht, denn solche Opfer gefallen Gott wohl. Seid ihr schon mal über den Vers gestolpert? Wenn ich mich mitteile und anderen wohltue, das ist ein Opfer und es gefällt Gott. Manchmal ist es ein Opfer, sich mitzuteilen und wirklich zu sagen, wie es mir geht. Und dem anderen wohlzutun, manchmal kostet es was. Das gefällt Gott. Ohne es sich mitzuteilen, haben wir keine Kenntnis voneinander. Wenn wir uns mitteilen, haben wir Kenntnis und können uns viel eher wohltun. Aber um sich mitzuteilen, muss man sich vertrauen. Muss man sich kennen, muss man sich wirklich lieben. Offenheit gefällt Gott. Und wir richten uns dadurch gegenseitig auf. Das wissen wir alle, nicht alle Tage sind glücklich und sind eitel Sonnenschein. Auch Gläubige erleiden Nöte und Kinder sind krank und Schicksalsschläge. Und Geliebte sterben. Aber wenn wir uns dann sonntags treffen und sagen, wie geht's? Ja, alles gut. Dann ist ja gelogen. Das stimmt ja auch nicht. Und dann sagen, wie schön die Welt ist und wie toll das ist, mit Jesus zu leben. Da ist man vielleicht nicht immer aufrichtig. Deshalb dürfen wir uns mit der Schrift ermutigen. Auch wenn manchmal biblische Wahrheiten vielleicht nicht ganz angenehm sind, aber sie sind die Wahrheit. Und die Wahrheit macht immer frei. Auch die Besuche, davon redet Jakobus im Jakobus 1, Vers 27, wenn Menschen krank sind oder bedrängt und besondere Probleme haben. Jakobus 1, Vers 27, eine reine und makellose Frömmigkeit vor Gott, dem Vater, ist es, Waisen und Witwen in ihrer Bedrängnis zu besuchen und sich von der Welt unbefleckt zu halten. Da steht nicht, dass das nur die Ältesten, die Gemeindeleitung machen soll, oder nur Männer oder nur Frauen. Witwen und Waisen gibt es in vielen Gemeinden. Die zu identifizieren und die zu besuchen. Wenn du weißt, jemand hat einen Besuch nötig und daran erinnert wirst von Gott, ich glaube, dann hast du einen Auftrag, den auch zu tun. Wenn man weiß, wer sind denn die Witwen und Waisen in meiner Gemeinde? Was machen die den ganzen Tag? Würden die sich freuen über einen Besuch, über einen Anruf? Das ist die Verantwortung von uns allen, von allen Gläubigen. Und zwar ohne Dienstplan, ganz dynamisch, wie es uns Gott aufs Herz legt. Ohne einen Plan, wo man das einträgt, wer wann kann oder Zeit hat. Das klappt dann sowieso nicht. Sondern ganz dynamisch, von Gott, dem Haupt, gesteuert, wie er es möchte. Und wir leben natürlich in Einheit miteinander. Und wir haben auch heute Morgen schon gehört von dieser Einheit. Das steht im Epheserbrief, Epheser 4, Vers 3, dass wir eine wunderbare Einheit haben in Jesus, der uns die Einheit geschaffen hat. Epheser 4, Vers 3. Und eifrig bemüht seid, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens. Einheit können wir nicht herstellen, aber bewahren können wir sie. Aktiv dahinterher sein, sie zu bewahren. Und die Einheit bleibt wirklich Einheit, wenn Jesus im Zentrum steht. Und diese Priorität auch hat in unserem Leben als Grundlage. Und nicht die zweitrangigen Streitfragen, man zulässt, zu viel Gewicht zu bekommen, wann die Entrückung ist oder andere Fragen, die uns vielleicht auch beschäftigen, aber nur den Kopf irgendwo füllen. Die Einheit zu bewahren bedeutet auch, andere höher achten als mich selbst. Philipper 2, Vers 5, das kennt ihr auch, diesen bekannten Vers. Philipper 2, Vers 5, denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Jesus Christus war, der, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie ein Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. Begründet, das ist die Begründung für Vers 4, wo es heißt, jeder schaue nicht auf das Seine, sondern jeder auf das des Anderen. Das müssen wir lernen. Wir schauen automatisch auf das, was unser ist. Aber dieser Vers sagt uns, wir müssen uns angewöhnen, du bist wichtiger als ich. Dein Wohl geht vor meinem Wohl. Und das geht gegen unser Ego. Das ist unser geistlicher Kampf. Die Einheit beginnt aber da, wo ich mich unter den anderen stelle und ihm dienen möchte. Und es gab immer schon Streithähne, an welche die Einheit nicht vorangetrieben haben, sondern eher die Spaltung. Paulus spricht da ja auch davon im 1. Korintherbrief. Keiner ist perfekt. Wir werden auch in zweitrangigen Fragen immer Uneinigkeiten haben. Das ist gar nicht das Problem. Sondern wir sollten gemeinsam uns unter den einen Herrn unterordnen und dann gegenseitig unterordnen. So kann man das Band des Friedens bewahren. Da dürfen wir uns fragen, bin ich wirklich ein Friedensstifter? Bin ich wirklich jemand, der die Einheit des Geistes bewahrt? Oder wie wichtig ist mir, Recht zu haben? Auch wenn andere vielleicht eine andere Erkenntnis haben in manchen Fragen. Paulus wurde beispielsweise auf Grundlage dieser Einheit auch versorgt von seinen Mitgeschwistern aus Philippi, die ihn versorgt haben. Ganz charakteristisch auch natürlich für uns in der Beziehung, die wir in der Beziehung zueinander stehen, Vergebung. Weil wir so unterschiedlich sind, müssen wir uns immer wieder vergeben und in dieser Vergebung leben. Epheser 4, Vers 32. Seid aber gegeneinander freundlich und barmherzig und vergebt einander, gleich wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. Ein ganz wesentliches Kennzeichen von der Familie Gottes. Das ist nicht immer leicht, Sachen zu vergessen. Aber zudem sind wir auch nicht berufen. Und das müssen wir auch nicht, weil wir können das auch nicht. Wenn wir Sachen vergessen, dann sind wir senil oder haben Alzheimer, dann sind wir vielleicht krank. Dann ist ja gerade das Wunder. Wir vergessen es nicht. Wir können es nicht vergessen, was uns angetan wurde, aber wir vergeben es. Wir verwenden es nicht mehr gegen den anderen. Obwohl wir es noch wissen. Das ist das Schöne, wenn wir das lernen dürfen. Und wir tragen alle, jedes Glied für das andere, Verantwortung füreinander. Das heißt, in der Gemeinde ist nicht so wichtig, was für eine Farbe die Stühle haben. Hier sind die ganz bunt. Bei uns sind die blau. Oder was für eine Qualität der Beamer hat. Wie gut die Technik funktioniert. Sondern unser Herz ist das Allerwichtigste. Das Allerwichtigste. Konflikte kommen da immer wieder, weil wir auch so unterschiedlich sind. Und die Frage ist auch, lösen wir die in Liebe? Indem wir uns persönlich in Liebe unter den anderen ordnen und dann auch solche Dinge ansprechen können. Wie es in Matthäus 18 beispielsweise steht. William MacDonald, der hat gesagt, es gibt nicht so viele Menschen, die dich so sehr lieben, dass sie dich in Liebe kritisieren. Das ist echt so. Die meisten sprechen das dann nicht an, wenn man was falsch macht. Sagen es vielleicht eher anderen. Und dann geht es so rum. Aber dass sie einem direkt sagen, was man vielleicht falsch gemacht hat, da gibt es wenige. Aber das sind dann oft Menschen, die einen wirklich lieben, weil sie wollen, dass man sich verändert, dass man besser wird, dass man Jesus ähnlicher wird, dass man Dinge erkennt und sieht und anders machen kann in Zukunft. Schon toll, wenn es jemand einem sagt und einem da hilft, in der richtigen biblischen Haltung. Liebevolle Konfrontation mit Sünde, das dürfen die Glieder untereinander auch tun, das sollen sie sogar tun, ist aber, glaube ich, im Gemeindeleben fast unbekannt heutzutage, fast irgendwie verlernt worden. Weil man sich gar nicht mehr so nahe ist. Weil es viele persönlich nehmen. Als Affront, als Angriff, wenn mich jemand kritisiert. Das hat die Gemeinde irgendwo sich systematisch abgewöhnt. Das anzunehmen, aber auch deswegen das auszuleben und das auszuüben. Finde ich eine ganz große Herausforderung und eine ganz wichtige Sache. Wenn man sieht, da lebt jemand in Sünde, lebt jemand in Ehebruch, oder stiehlt jemand ständig? Hat jemand Probleme mit Alkohol, mit Drogen, mit irgendwas? Dann denke ich selber ja sofort, ja, ich bin ja auch nicht besser als derjenige. Wie kann ich dem schon was sagen? Wie darf ich den hinweisen auf was? Ich habe ja selber meine Sünden in meinem Leben, oder? Wer hat es nicht? Und das nehmen wir schnell als Ausrede, beziehungsweise als Rechtfertigung, um da irgendwie rauszukommen aus diesem Gebot, Matthäus 18, dass wir hingehen sollen. Und ihn ermahnen in Liebe, ihn darauf ansprechen sollen. Vielleicht wäre es richtig zu überlegen, okay, ich bringe das in Ordnung, was in meinem Leben nicht stimmt, und dann gehe ich hin. Schon eine gute Möglichkeit. Schon eine ganz gute Chance, mein eigenes Leben zu überprüfen und dann mein eigenes Leben zu korrigieren. In meinem eigenen Leben Dinge, die nicht stimmen, in Ordnung zu bringen und dann hinzugehen, um meinen Geschwistern zu dienen. Aber wie oft tut man es nicht? Und die Geschwister kommen dann nicht in den Genuss dieses Dienstes, sich selbst erkennen zu dürfen, was sie vielleicht sonst nicht sehen würden, diese Schwachstelle, diese negative Eigenschaft, die sie haben. Das ist ganz schwer. Zwischenmensch erfordert viel Vertrauen, deswegen müssen sich Familienmitglieder in der Gemeinde vertrauen. Und wissen, man hat sich lieb. Man macht das aus Liebe. Ich möchte euch ermutigen, bevor wir uns um andere kümmern, um uns selber zu kümmern, aber dann auch uns nicht davor zu scheuen, uns um unsere Geschwister zu kümmern. Aus Liebe. Nicht, weil wir besser sind, sondern weil wir anderen dienen wollen. Und ich möchte euch einladen, das zu tun, gegenseitig. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob das funktioniert. Aber ich möchte wirklich ermutigen, da Mut aufzubringen. Eigene Schuld, von der man so überzeugt und die man ja sieht und die man kennt, sollte uns nicht daran hindern, auch andere hinzuweisen auf ihre Schwachstellen. auf ihre Sünde und Not. Genauso sollte ich selber bereit sein und offen sein dafür, wenn ich hingewiesen werde auf was, was bei mir nicht stimmt. Und da gibt es ja sicher auch was. Und das siehst du vielleicht besser als ich selber. Dann bitte sag's mir. Offizielle Erlaubnis. Bitte sag's mir. Ich versuche es euch auch zu sagen. Wir haben Verantwortung füreinander. Galater 6, Vers 1. Da wird es auf den Punkt gebracht. Haben wir, glaube ich, heute Morgen auch schon gelesen. Oder war es 6, Vers 2, was der Kevin gelesen hat. Ich möchte den ersten Vers lesen aus Galater 6. Brüder, wenn auch ein Mensch von einer Übertretung übereilt würde, so helft ihr, die ihr geistlich seid, einem solchen im Geist der Sanftmut wieder zurecht und gib dabei Acht auf dich selbst, dass du nicht auch versucht wirst. Das funktioniert nur in der Gesinnung Jesu. Da kann man so schnell hochmütig werden, übermütig, denkt man sei besser als der andere und dabei sich selber versündigen. Das geht nur in der demütigen Haltung, indem man sich bewusst ist, ich bin kein Haar besser als der andere. Und trotzdem haben wir den Auftrag. Ihr, die ihr geistlich seid, bedeutet, die ihr wirklich mit Gott im Reinen seid. Deswegen die große Ermutigung, erstmal selbst dein Leben in Ordnung zu bringen und dann diesen Dienst zu tun. Mit Liebe in der richtigen Motivation. Nicht um dem anderen den Kopf zu waschen, sondern die Füße. Das ist ein Dienst. Wo wird dieser Dienst getan? In welchen Gemeinden? Wird gepredigt, evangelisiert, Kinderstunde gemacht, dann wird gesungen. Es gibt viele Dienste. Ich habe den Eindruck, dieser ist unterbelichtet. Dazu gehört natürlich, selbst bereit zu sein, sich was sagen zu lassen. Eine ganz, ganz, ganz wichtige Eigenschaft, wo wir alle zu lernen haben. Als Qualifikationsmerkmal für Leiter in der Gemeinde, da kommen wir morgen dazu, ist ein Merkmal, jemand darf nicht eigenmächtig sein. Eigenmächtig bedeutet jemand, der immer Recht haben muss. Er denkt, er täuscht sich nicht. Das ist ein Disqualifikationsmerkmal für einen leitenden Bruder. Deswegen, ich möchte euch wirklich motivieren. Ich möchte bei mir auch beginnen. Denn was in meinem Leben falsch ist, möchte ich es ändern. Ich möchte es annehmen und erkennen und Buße tun. Wenn mir keiner sagt, was an mir falsch ist, weil es jemand unangenehm ist, sowas anzusprechen, dann habe ich keine Chance, dass ich mich an dem Punkt verbessere und verändere. Dann mache ich den Fehler wieder. Und wieder und wieder und wieder. Und mache es vielleicht noch schlimmer. Also alle haben Verantwortung füreinander. Jeder für jeden in der Gemeinde. Und lass uns da nicht wegschauen, wenn wir was sehen bei jemandem. Lass uns dafür beten und es gezielt mit der richtigen Haltung diesen Dienst tun. Wir nehmen Rücksicht aufeinander in der Gemeinde und viele Dinge, habt ihr vielleicht auch schon gelesen im Neuen Testament, das möchte ich zuletzt noch erwähnen, tragen dieses Wort einander im Satz, viele Sätze. Tut dies einander, jenes einander. Ich habe ein paar Stellen dabei. Vielleicht, Kevin, kannst du vielleicht lesen, Jakobus 5, Vers 16. Also der Herr Jesus, der hat sich ja immer um andere Personen gekümmert. Und so sollen auch wir. Deswegen heißt es so oft einander, also gegenseitig. Du, dem anderen in der Familie Gottes und der andere dir, gegenseitig. Jakobus 5, Vers 16.
Bekennt einander die Übertretungen und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Das Gebet eines Gerechten vermag viel, wenn es ernstlich ist.
Habt ihr das auch schon mal gemacht? Jemandem Sünden oder Fehler bekannt? Sich entschuldigt? Vielleicht kommen wir nicht voran in der Heiligung, weil wir nicht bereit sind, Fehler einzugestehen und es jemandem zu sagen. Und nicht bereit sind, uns bei jemandem zu entschuldigen. Da steht es ja ganz praktisch. Bekennt es und räumt es aus, dann geht es vorwärts. Dann werdet ihr geheilt. Das ist heilsam. Einzugestehen, ja, ich habe den Fehler gesehen und erkannt, das war überhaupt gar nichts von mir. Entschuldige. Bekennt einander die Sünden, so werdet ihr geheilt. Was für eine ganz einfache und doch so unglaublich schwierige Sache, oder? Kolosser 3, Vers 13, Jürgen, kannst du das lesen? Kolosser 3, Vers 13.
Ertragt einander und vergebt euch gegenseitig, wenn eine Klage gegen den anderen wenn einer Klage gegen den anderen hat, wie auch der Herr euch vergeben hat, so auch ihr.
Vergeben muss man sich dann, wenn Dinge vorfallen, wenn nicht alles glatt läuft. Das muss man ja immer wieder. In der Familie Gottes sind wir Geschwister und keiner von uns ist so richtig einfach. Wir haben alle unsere Ecken und Kanten, die abgeschliffen werden müssen. Und dann müssen wir gegenseitig uns ertragen. Nicht bloß tragen, sondern auch ertragen. Wenn wir sehen, der andere ist einfach, verändert sich nur langsam. Ich verändere mich vielleicht auch langsam bloß an manchen Punkten. Und dann müsst ihr mich ja auch ertragen. Ertragt einander. Jeder jeden. Und wenn die andere einfallen, wo du denkst, oh, die sind aber schwer zu ertragen, vergiss nicht, andere ertragen dich auch. Kevin, den haben wir heute Morgen schon gelesen, Galater 6, Vers 2. Einer trage des anderen Lasten, so sollte das Gesetz des Christus erfüllen. Was sind denn die Lasten des anderen? Was hat denn der für Lasten? Da kann man zum Beispiel auf der Gemeindefreizeit beim Mittagessen drüber sprechen, was für Lasten der andere hat. Wenn das Kind nicht trinkt, nicht richtig isst, nicht richtig schläft, wenn das Kind krank ist, Enkelkind krank ist, wenn die Kinder nicht bekehrt sind, wenn man keine Arbeitsstelle hat. Es gibt doch so viele Lasten. Um die zu übernehmen, dass man sie tragen kann, muss man sie kennen. Und da heißt es, nicht nur einige sollen alle Lasten tragen, sondern einer trage des anderen Lasten. Jeder, die Lasten der anderen, von denen er eben weiß und mitbekommt. Kevin, du kannst lesen Titus 1, 13 und 14. Titus 1, 13 und 14.
Dieses Zeugnis ist wahr, aus diesem Grund weise sie es streng zurecht, damit sie gesund seien im Glauben und nicht auf jüdische Legenden achten und auf Gebote von Menschen, die sich von der Wahrheit abwenden.
Wer die Unwahrheit sagt, muss auch darauf hingewiesen, dass es die Unwahrheit ist, dass es sich nicht um die Wahrheit handelt. Es muss auch in Liebe, aber in aller Entschlossenheit auch geschehen. Und zwar weswegen? Sie müssen hingewiesen werden darauf, dass, Kevin hat es gelesen,
damit sie gesund seien im Glauben.
Sie gesund seien. Es geht immer um Heilung, wenn wir uns auch korrigieren. Und jemanden ansprechen, auch auf etwas, was nicht ganz stimmt, geht es darum, dass es heil wird, dass es besser wird. Nicht, weil eine Person es besser weiß als eine andere. Nicht um öffentliche Blamage, nicht um Bloßstellung. Es geht um einen Dienst, dass Heilung geschieht. Deswegen weisen wir einander zurecht. Das vergisst man so schnell. Oh, der hat mir was gesagt. Ja, dem sage ich auch mal was. Wie schnell denken wir so? Anstatt uns mal rauszunehmen als Person, allein die Sache anzuschauen, ja, was ist die Wahrheit? Es geht um Heilung zurück zur Wahrheit. Jürgen, kannst du lesen? 1. Thessalonicher 4, Vers 18. Das sind alles Stellen, die damit zu tun haben, was wir einander tun sollen. Einander. 1. Thessalonicher 4, Vers 18, Jürgen.
So ermuntert nun einander mit diesen Worten.
Ja, da geht es um die Entrückung. Paulus stellt die Entrückung vor. Und sagt, mit diesen Worten soll man einander ermutigen. Was bedeutet das? Wenn es jemand schwer hat und verfolgt ist, wie die Gemeinde damals, dann darf man sich ermutigen. Weißt du was? Der Sieg ist sicher. Auch wenn es jetzt gerade schwierig ist, der Sieg ist sicher. Der Herr Jesus kommt, um dich zu holen, um uns alle zu holen. Bald. zur richtigen Zeit. Es ist nicht mehr weit bis dahin und es ist sicher. So tröstet nun einander mit diesen Worten. Habt ihr das schon mal gemacht? Weil Geschwister, die ins Wasser ganz da oben steht, mit diesen Worten getröstet. Jesus hat gesiegt und der Sieger, der ist auf deiner, du bist auf seiner Seite und der kommt wieder. Römer 14, Vers 19. Kevin?
Lasst uns nun nach dem streben, was zum Frieden und zur gegenseitigen Erbauung dient.
Gegenseitigen Erbauung. Was könnte mein Gegenüber erbauen? Was könnte den Frieden zwischen uns fördern? Welcher Satz? Sätze, die den Frieden zerstören, die haben wir schnell auf Lager. Oder Ideen oder Handlungen. Da müssen wir uns gar nicht anstrengen. Das geht ohne Probleme, ohne dass wir es merken, ohne dass wir es wollen. Aber Handlungen, ganz kleine Gesten, Worte, die dem Frieden dienen und der Harmonie und der Erbauung, danach dürfen wir streben. Und uns Gedanken machen, was baut den anderen auf? Römer 15, Vers 14, Jürgen. Römer 15, Vers 14.
Ich bin aber, meine Brüder, auch selbst im Blick auf euch überzeugt, dass auch ihr selbst voller Güte seid, erfüllt mit aller Erkenntnis, fähig, aufeinander zu ermahnen.
Fähig, einander zu ermahnen. Das ist auch eine Fähigkeit, wenn man mit der Bibel einander ermutigen und ermahnen kann. Und so zwar so, wie es Gott das möchte. Nicht ermahnen, wie es Menschen oft denken, sondern dass es ein Ziel erreicht. Dass das Herz vom anderen erreicht wird. Das ist eine Fähigkeit, die wir uns von Gott schenken lassen dürfen. Wir haben gesehen, bei diesen Einanderstellen, es geht immer um das Wohl des anderen. Eigentlich ist es im Prinzip das Prinzip der Liebe, dass der andere über mir steht. Und das Herz ist immer wichtiger als Struktur. Unser Herz, unser geistliches Leben ist wichtiger als ein Gebäude. Wir haben es heute Morgen auch schon gehört. Als die Stühle, als die Instrumente. Unser Herz ist wichtiger. Es wird oft verwechselt. Das Gebäude, in dem wir uns befinden, hilft uns da gar nicht. Wenn wir nicht das tun, was in dem Gebäude, jetzt hier oder in Endingen, im Gebäude verkündigt wird. Wenn wir das auch, was wir da hören, nicht außerhalb von dem Gebäude tun, im Alltag. Mein Leben und dein Leben außerhalb von diesem Gemeindegebäude ist wichtiger als das, was wir da drin tun. Dass wir kommen und die Versammlung nicht versäumen und auf Gottes Wort hören, ist ganz wichtig. Und Gottesdienst gemeinsam feiern. Aber was wir mitnehmen und im Alltag leben, lasst uns das nicht aus dem Auge verlieren. Wir sind das Haus Gottes, sagt Paulus im Korintherbrief, nicht ein Gebäude, sondern die Menschen, in denen Jesus lebt. Auch deshalb haben wir angefangen mit Hauskreisen, um die Gemeinschaft zu fördern. Um eben genau diese Dinge zu fördern und denen eine gute Grundlage zu bieten, dass man immer mehr Mut hat, diese Dinge auszuleben, die uns im Neuen Testament angewiesen werden. Das sind ja Imperative und Befehle. Alle sollen zur Reife kommen. Damit schließe ich ab. Die Babys im Glauben, die Neugeborenen, die ganz abhängig sind noch, wie der Levi, ganz, ganz abhängig, und die schon laufen können, aber die man auch noch füttern muss, die sollen auch zur Reife kommen. Die Teenies auch, die Mittelalten auch und die Älteren auch. Jeder soll zur Reife im Glauben heranwachsen und dazu darf jeder jedem helfen. Die Babys brauchen ein bisschen, bis die anderen helfen können, aber an ihnen lernen wir auch. Das Fazit ist, ohne Gemeinschaft geht es nicht. Es geht nur mit Gemeinschaft. Und wenn alle, die diesem Leib Jesu sind, in diesem Körper Jesu, eine perfekte, möglichst störungsfreie Verbindung haben zum Kopf, zum Haupt, Und da dürfen wir nichts dazwischen kommen lassen. Amen. Ich würde noch beten mit euch. Lieber Herr Jesus, wir möchten dir die Ehre geben und dich loben und preisen. Danke, dass du diese Freizeit möglich machst und dass wir in dein Wort schauen dürfen. Danke, dass du der Herr deiner Gemeinde bist und dass du uns erkauft hast und dein Blut für uns vergossen hast, dein Leben für uns gegeben hast. Und warum sollten wir dir weniger zurückgeben? Danke, dass wir dir gehören, dass der Sieg gesichert ist, weil du auf Golgatha ausgerufen hast, es ist vollbracht. Und danke, dass wir jetzt Hausgenossen Gottes sind. Wir gehören zur Familie Gottes, wenn wir Buße getan haben, uns bekehrt haben hin zu dir, Herr Jesus. Und danke, dass es nichts Wichtigeres gibt, nichts Schöneres. Möchte ich auch vor allem bitten für all die, die noch nicht zu deiner Familie gehören, dass sie erkennen, dass ihnen das Wichtigste fehlt und dass sie in die Hölle kommen, wenn sie sterben. Aber dass du jeden liebst und jeden aufnimmst in diese Familie, wenn man an dich, Herr Jesus, glaubt. Hilf uns, als Familienmitglieder uns zu sorgen, füreinander. Danke, dass du uns wunderbare Anweisungen gibst in deinem Wort. Ich möchte dich bitten, dass jeder von uns die Beziehung zu dir, zum Haupt, zum Chef, zu dem, der das Sagen hat, nie unterbricht und pflegt, sodass wir auch einander dienen können. Amen.